Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein. Ich bin ja am Mittwoch, also das ist jetzt nicht ganz eine Woche her, wenn ich die Aufnahme einspreche, operiert worden. Und ich bin einfach total happy, dass es mir gut geht und dass ich wieder am PC sitzen kann und dass ich jetzt hier einen Podcast für euch aufnehmen kann. Und ich habe euch ja am Sonntag schon letzte Woche dieses Wort zum Sonntag gegeben, wo ich euch so ein bisschen über die Planung in der nächsten Zeit berichtet habe. Und da hat sich tatsächlich noch mal einiges angereiht, also noch ein paar Themen sind dazugekommen. Unter anderem, als ich vor 2 Wochen diesen Podcast hier einsprechen wollte, da ging es nämlich um die Überschriften Verträge und offene Rechnung. Genau, nicht bezahlte Rechnung. Und da habe ich dann bei den Verträgen erstmal eine ganze Menge Blabla gemacht, wie ich das immer so gerne mache, und habe dann gesagt, nee, das ist was, da brauchst du einen Fachmann. Und ich habe recherchiert und ich habe einen Fachmann gefunden, tatsächlich einen Fachmann, keine Fachfrau in dem Fall. Und dieser Fachmann hat sich sogar von mir breitschlagen lassen, einen Podcast mit mir zu machen zu dem Thema. Der wird auch ganz bald kommen. Und da wird es um nichts anderes gehen als Verträge. Was brauche ich für Verträge? Was ist für mich wichtig? Was muss ich beachten? Also alles von der DSGVO über das Model Release beim TFP-Shooting bis hin zu, weiß ich, Hochzeitsverträgen und viel, viel mehr, AGBs, alles wird da drin vorkommen. Und wie gesagt, es sind super, super tolle Sachen in Planung. Wir haben sogar eine Rechtsanwältin, die sich gemeldet hat über die liebe Tanja, die gesagt hat, sie würde uns für ein paar Fragen mal in einem Podcast zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich Wahnsinn. Also ich freue mich da riesig drauf. Und wenn das alles so klappt, ich bin ja immer Feuer und Flamme, das alles dann zu terminieren und festzuhalten. Und wenn alles gut läuft, haben wir alleine diese Woche noch 4 Gäste im Podcast, also bei unseren Aufzeichnungen. Und da nächste Woche meine Eltern 2 Wochen im Urlaub sind, im wohlverdienten Urlaub, die haben mich nämlich jetzt wieder sehr unterstützt, dann werden diese Folgen jetzt so peu à peu dann für euch kommen. Und wie gesagt, es sind ganz, ganz viele Sachen, die ich so geplant habe, die mich mein Baby aber nicht immer, wie ihr gerade gehört habt, so durchsetzen lässt. Also tatsächlich, wie gesagt, wird sehr spannend. Und ich hoffe, dass da ganz viel dabei ist, wo ich noch eine Menge lernen kann. Oder gerade auch so eine Phase ist durch den Podcast, wo ich mich selber in vielen Dingen hinterfrage. Zum Beispiel zum Thema Verträge. Da kommen wir jetzt natürlich trotzdem gleich noch drauf zu sprechen. Und ich erzähle euch so ein bisschen, wie ich das handhabe mit Verträgen. Was ihr euch aber bitte nicht als Beispiel nehmen sollt, weil ich das eigentlich nicht so richtig korrekt mache. Oder nicht so mache, wie ich sollte. Und ich bin tatsächlich gerade auch dabei zu überlegen, ob ich das Ganze jetzt etwas verspätet im Jahr 2024 nochmal ein bisschen ändern werde. Das kommt natürlich auch in Anregung so ein bisschen durch den Podcast, weil man halt viel auch mit Fotografen spricht und sich viel austauscht, viele Dinge vielleicht einfach selber nochmal hinterfragt, weil ich ja schon gesagt habe, dass das Gefährlichste eigentlich ist, dass man das immer so macht und es einfach vielleicht immer, entschuldigt, ein kleines Quatsch ans Mikro, dass man es einfach immer falsch macht und man dann denkt, naja, warum soll ich es ändern? Es hat ja immer geklappt und es ist ja nie ein Problem gewesen und so weiter. Und dass man da einfach überlegen muss, naja gut, nur weil das immer funktioniert hat oder viele so machen, ist es vielleicht doch besser, man stellt das ein oder andere nochmal um. Ich erkläre euch gleich insbesondere beim Verträgen, was ich damit meine. Und das zweite Thema, was ich gedacht habe, ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, ist das Thema, was wir ja alle irgendwann leider mal haben, es sei denn, man lässt sich alles im Vorfeld bezahlen. Das ist das leidige Thema, was mache ich eigentlich, wenn meine Rechnung nicht bezahlt wird, also mit offenen Posten. Und ich habe das tatsächlich dadurch, dass ich keine Vorüberweisung, also ich lasse mir nicht alles im Vorfeld bezahlen, was auch Gründe hat, wo ich mir gleich noch zu kommen, weil ich tatsächlich früher ganz, ganz selten den Fall hatte, dass ich auf Geld, Prinzip nicht bekommen habe von meinen Kunden. Und es jetzt aber tatsächlich leider öfters mal vorgekommen ist, was aber auch an dem zu schulden ist, dass ich da nicht genügend hinterher gewesen bin. Und ja, das war so ein bisschen den Kindern geschuldet. Früher war das ein bisschen anders und auch das führe ich jetzt gerade wieder ein bisschen strenger ein, dass ich sehr viel schneller dahinterher bin und dann passiert in der Regel auch nicht ganz so oft was. Ich erzähle euch dann aber in diesem Teil mal, was mir in den letzten Jahren so passiert ist, wie ich dem Herr geworden bin und wann es erfolgreich war, wann es nicht erfolgreich war. Und natürlich kann sich da nie groß jemand vor schützen. Aber ich sage mal, sobald ihr, ich bin immer Mensch, sowohl was jetzt die Verträge als auch die Rechnung angeht, immer sehr vertrauensvoll mit meinen Kunden umgeht. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr selten auf die Schnauze geflogen damit, um das so zu sagen. Und ich bin deshalb nicht gewillt, das zu ändern. So. Weil ich bin generell, auch wenn ich in der letzten Zeit manchmal den Kopf schütteln muss, wenn ich bestimmte Sachen lese, insbesondere was ja so soziale Medien, Kommentare und so weiter angeht, egal ob das jetzt irgendwelche, also man weiß ja schon inzwischen, wenn man einen Beitrag sieht, dass wenn man unter die Kommentare guckt, was da so steht und manchmal ist man, obwohl man schon damit rechnet, dass da einiges dabei sein wird, echt nochmal sprachlos, wo die Menschheit so abdriftet, in welche Richtung das Ganze so abdriftet und trotzdem würde ich mich als Menschenfreund bezeichnen. Ich habe nur hier und da so meine Zweifel, weiß ich nicht. Manchmal denke ich, da sitzt ein böser Cringe irgendwo in der Ecke, der diese ganzen Sachen verzapft, weil es doch unmöglich so viele Menschen geben kann, die so einen Hass auf andere Menschen in sich tragen oder so aggressiv und bösartig anderen Menschen gegenüber sind. Ich weiß es nicht, kann das nicht so richtig verstehen. Und diese Anonymität bei den sozialen Medien, eben, dass man sich das nicht gegenseitig so ins Gesicht sagt, weil das natürlich eine riesen Hemmschwelle darbietet, sondern dass es so viel heimlich einem da so hingeschlatzt wird, das habe ich Riesenprobleme mit. Aber ich habe ja Gott sei Dank mit diesen Leuten nicht immer ein Kundenverhältnis, sondern ich habe ganz, ganz liebe und reizende Kunden, die mein Vertrauen in voller Weise verdient haben. Und auch da spreche ich wirklich von, ja, ich sag mal, 2, 3 schwarzen Schafen. Da möchte ich auch gar nicht so genau drauf eingehen, warum, wieso, weshalb das dann so ist. Nur käme ich jetzt nicht auf die Idee, deshalb für meine Kunden bequeme Dinge zu ändern, nur weil ich jetzt vielleicht einmal im Jahr eine Rechnung nicht bezahlt bekomme. So, und aber ich erzähle euch mal so ein bisschen, wie gesagt, darüber, was mir so passiert ist und wie ich damit umgegangen bin. Und natürlich auch so ein paar Tipps, was ihr machen könnt, wenn ihr jetzt eine unbezahlte Rechnung habt. Ja, das ist im Prinzip schon alles. Also das heißt, dass dieser Podcast eigentlich für alle zum Thema Fotografie, Tierfotografie oder halt auch Selbstständige, die jetzt vielleicht Probleme haben, ihre erste unbezahlte Rechnung haben oder wie auch immer, nicht so richtig wissen, wie gehe ich denn jetzt damit um. Für die sollte dieser Podcast ein bisschen was bereithalten. Ja, und während ich jetzt meinen süßen, leicht kränkeligen, quengeligen Einjährigen auf dem Arm habe, der ist total verschnufelt mal wieder, erzähle ich euch so ein bisschen was über Verträge. Also, fangen wir mal damit an, was für Verträge wir eigentlich auf unserem PC liegen haben sollten, die wir machen sollten. Also ganz wichtig natürlich vorab ist schon mal, dass ihr eigentlich auf eurer Homepage ein paar AGBs haben solltet. Also allgemeine Geschäftsbedingungen, wo ihr dann immer ganz klar sagt, irgendwo einen Passus habt, mit Buchung eines Shootings nimmt mein Kunde diese AGB an. Das wäre im Prinzip so ein Passus, der schon mal ganz wichtig ist. Und in diesen AGBs stehen natürlich alle Dinge drin, die rund um euer Shooting wichtig sind. Also zum Beispiel könntet ihr da reinpacken, wenn 14 Tage vorher eine Absage erfolgt oder bei Nichterscheinen wird Summe XY fällig oder so. AGBs sind für mich immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil ich denke, bei euch ist das genauso. Ich habe noch nie AGBs gelesen. So, und ich finde immer, was man in den AGBs den Kunden so untermogelt, unterschiebt, ich kann nicht davon ausgehen, dass der Kunde das liest. Das heißt, ich würde auf jeden Fall immer bei allen Sachen, wie solche Zahlungen oder ähnliches oder was man mit den Bildern machen darf und was nicht. Es ist super, wenn das in den AGBs drinsteht. Das gibt euch ein sehr großes rechtliches Fundament, ein gutes rechtliches Fundament, auf das ihr euch berufen könnt. was rechtswirksam im Streitfall auf jeden Fall Gültigkeit hat. Also es ist nie verkehrt, da einfach alles reinzupacken. Aber ich würde auf Besonderheiten und spezielle Sachen immer nochmal den Kunden speziell hinweisen. Weil wir wissen alle, wie das ist, die AGBs werden in der Regel nicht gelesen. So, es tut mir leid, mein Sohn spielt hier mit meinem Mikrofon. So, also das heißt, ich bin kein Freund dafür, von zu sagen, ich habe das alles in meinen AGB stehen und muss der Kunde dann, hat der Kunde ja gelesen. Ja, also müssen wir ein bisschen kundenfreundlich natürlich denken und sagen, ja gut, nur weil das in den AGB steht, hat der Kunde das natürlich nicht gelesen. Vielleicht überfliegt er das mal grob, aber ich finde, so wichtige Dinge sollten einfach nochmal abgeklärt werden. Also das dazu ist so mein Tipp, dass ihr vielleicht eine kleine E-Mail nochmal habt oder so einen kleinen Text, wo nochmal steht, nach einer Buchung des Fotoshootings, na, ich bedanke mich für die Buchung, der Termin ist am, hier nochmal zusammengefasst. Und dann packt ihr da einfach nochmal die wichtigsten Sachen rein, wie zum Beispiel eine Anzahlung in Höhe von bla 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 ist fällig bis oder wenn nicht erschienen wird, dann packt man das möglichst kurz zusammen, dass der Kunde das nochmal alles parat hat. So. Und dann sind diese Sachen einfach klar. Dann hat der Kunde das mit Sicherheit auch gelesen. Und da muss ich halt auch ganz klar sagen, wenn ihr in die E-Mail reinschreibt, bitte lest folgende Punkte vor eurem Shooting oder folgende Eckpunkte nochmal. Wenn der Kunde sie natürlich da nicht gelesen hat, ja, also, ich meine, was wollt ihr machen? Ihr könnt ja nicht alles telefonisch mit Aufnahmegerät nochmal vorkauen. Aber ich finde, je kürzer diese Texte zusammengefasst sind und je klarer das nochmal als spezielle Shooting-Hinweise deklariert werden, und nicht so in die AGB gemogelt sind, ist das einfacher für den Kunden. Und das sind dann auch Sachen, die würde ich tatsächlich natürlich auch lesen, wenn der Fotograf mir die im Vorfeld nochmal so schickt. So, dann das nächste sind eure Verträge. Also, ein Shooting-Auftrag kommt natürlich in dem Fall auch mündlich zustande. Ihr müsst nicht unbedingt einen Shooting-Vertrag machen. Und ganz viele Dinge sind ja gesetzlich schon geregelt. Also ich sage erstmal zum Beispiel, was ihr mit den Bildern machen dürft. Nämlich zum Beispiel, wenn ihr Personen fotografiert, dürft ihr mal gar nichts damit machen. Ihr dürft ihr nicht veröffentlichen ohne einen speziellen Vertrag. Und genauso darf der Kunde zum Beispiel, weil er nicht Urheber der Bilder ist, wenn ihr sie zur Verfügung stellt, auch bestimmte Dinge mit diesen Bildern nicht machen. Da braucht ihr auch keinen Vertrag für. Das ist einfach gesetzlich schon geregelt und ganz klar. So, der Vertrag kann das aber natürlich noch mal ein bisschen sicherer darstellen und noch mal alle genauen Sachen aufführen, was ihr nicht möchtet, was ihr möchtet, wo ihr euch geschützt fühlen wollt und so weiter. Und da würden dann auch solche Sachen mit Anzahlung oder Shooting-Ausfallgebühren und so weiter auch alle noch mal reinkommen. Das heißt, den normalen Shooting-Vertrag, ich habe keinen. Das heißt, bei mir wird das alles im Prinzip mündlich geschlossen. Das heißt, ich habe keinen Shooting-Vertrag. Ich habe auch früher meine Hochzeiten ohne Vertrag gemacht, weil ich immer gesagt habe, in den Verträgen steht im Prinzip, also pass auf, meine Philosophie dazu ist halt eben sehr vertrauensvoll gegeben. Der Kunde, also ich hatte in den ganzen Jahren, in denen ich Hochzeiten fotografiert habe, 2 Brautpaare, wo die Hochzeit kurzfristig abgesagt wurde. Das eine war familienintern ein Riesenproblem. Gab es so Unstimmigkeiten, dass die Hochzeit verschoben werden musste. Und da wäre ich nie auf die Idee gekommen zu sagen, jetzt habe ich aber einen Ausfall, jetzt müsst ihr mir, weiß ich nicht, Summe XY bezahlen. Sondern ich war in dem Fall sogar froh. Mein Kalender war immer so pickepacke voll. Das war für mich immer so. So, natürlich habe ich einen Verdienstausfall. Ich möchte das jetzt hier nicht schmal reden, aber das war einfach aufgrund der Auftragssorge so, dass ich gesagt habe, okay, wenn mir von meinen 40 Hochzeiten eine im Jahr da vielleicht wegbricht, dann ist das natürlich eine finanzielle Einbuße, aber ich werde das überleben. So, dafür brauche ich kein Riesenvertragswerk mit meinen Kunden machen. Das heißt, ich hatte einen Vertrag und wenn der Kunde den haben wollte, hat er den bekommen. Ansonsten haben wir ganz normal schriftlich hin und her geschrieben. Mir war immer wichtig, wenn die nach der Beratung bei mir waren, dass sie das einmal überschlafen, dass sie nicht quasi im Gespräch selber schon sagen, ja, wir möchten dich beauftragen, sondern dass sie das einmal überschlafen. Und dann haben die mir in der Regel eine E-Mail geschrieben oder mich angerufen und gesagt, ja, wir möchten das gerne machen, wir möchten dich buchen. Und das war im Prinzip alles. Und wer dann einen Vertrag haben wollte, der hat natürlich einen Vertrag bekommen. Aber ja, man muss sich halt immer überlegen, was steht in so einem Vertrag drin. Ich habe keine Anzahlung genommen. Ich habe mich immer erst nach Leistung bezahlen lassen. Und deswegen war das alles nicht wichtig. Also es musste keine Anzahlung erfolgen. Und das stand da im Prinzip nicht alles nochmal drin. Das war einfach im Vorfeld besprochen. Das Honorar war besprochen. Und das war dann meistens auch per E-Mail nochmal kurz festgehalten. Und ja, ich sage halt ganz ehrlich, ich hätte Personenbilder durfte sowieso nicht veröffentlichen ohne spezielles Model Release. Das brauchte ich natürlich in dem Fall dann immer schriftlich. Das heißt, ich habe die Brautpaare dann meist nach der Hochzeit gefragt und gesagt, darf ich die Bilder bitte veröffentlichen? Dann braucht ihr das, also ganz wichtig, ein Model Release. Wenn ihr Personenbilder veröffentlicht, egal wie, immer ein schriftliches vertraglich abgesichertes Model-Release machen. Das ist ganz, ganz gefährlich sonst. Und natürlich auch im Hinblick auf die DSGVO, da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein, dass ihr im Prinzip dieses euch genehmigte Recht, diese Bilder zu veröffentlichen, jederzeit der Kunde auch widerrufen darf. Ne? Das ist ja auch so eine wichtige Sache mit der DSGVO. Das betrifft ja nicht nur die kundengespeicherten Daten, sondern eben natürlich auch die Fotos, wo der Kunde zu sehen ist. Und ja, das ist halt, wie gesagt, das, was im Vorfeld drin steht. Und natürlich steht normalerweise eben drin, wenn der Kunde 2 Wochen vorher absagt, dann wird 50% des Honorars trotzdem fällig. Oder wenn der Kunde 24 Stunden vorher absagt, dann wird die volle Gebühr fällig oder. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe auf kein Auswahlhonorar berechnet, auch wenn abgesagt wurde. Weil, wie gesagt, ich hatte 2 Fälle und das waren beides dramatische Sachen, wo ich vollkommen nachvollziehbar. Das eine Paar hat sich, glaube ich, sogar getrennt ein halbes Jahr vor der Hochzeit, wo ich dann gesagt habe, ja, da werde ich jetzt bestimmt nicht hingehen und sagen, so, jetzt müsste ich mir aber Summe XY bezahlen. Und das ist aber eine Ansichtssache. Ich verstehe das auch, wenn ihr sagt, naja, das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich habe mir den Tag freigehalten, ich habe da keine andere Hochzeit für angenommen. Das heißt, wenn Absagen sind, dann müsst ihr natürlich auf jeden Fall sowas nochmal vertraglich festhalten oder irgendwie schriftlich. Man kann es auch mündlich, da sprechen wir dann mit dem Fachmann drüber. Aber solche Sonderheiten solltet ihr euch dann, um vollkommen abgesichert zu sein, abwickeln. Ne? Also ihr könnt ja auch sagen, macht den Termin erst fest, wenn Summe XY anbezahlt ist. Das ist ja Geschmackssache, kann jeder machen, wie er will. Ich fand das immer für meine Kunden total super und unkompliziert und ich selber hasse Verträge wie die Pest. Das heißt, ich unterschreibe total ungefähr 100.000 Verträge. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, es ist ja ein Fotograf. Wir reden ja jetzt hier nicht von einer, ja, wie ich so letztens, was ich alles letzte Woche unterschreiben musste, von einer Bauchoperation mit Vollnarkose und Pipapo, ne, wo ich vielleicht noch einen Sinn sehe, dass man da 100 Sachen unterschreiben muss, sondern es ist halt einfach ein Fotografentermin. So. Und wenn ich mit meinen Jungs, weiß ich nicht, einmal im Jahr zum Fotografen gehe, dann würde ich ja schon ziemlich komisch gucken. Ich kenne beide Seiten. Ne? Ich sehe halt immer die Seite als Kunden, wenn ich dann da hinkomme für so eine halbe Stunde Fotos von meinen Kindern und ich erstmal 10 Seiten, die ich mir im Zweifel gar nicht durchlese, irgendwie da unterschreiben muss. Abgesehen natürlich von der DSGVO. So, da würde ich halt schon denken, was ist denn jetzt los, ne? So. Und das wäre für mich befremdlich und das ist auch der Grund, warum ich das einfach nie gemacht habe und für meine Kunden möglichst einfach gehalten habe, dieses Thema. Es passt aber, wie gesagt, auch zu meinen Angeboten. Wenn ihr das anders handhabt mit Anzahlung und Auswahlhonorar, dann solltet ihr das natürlich auf jeden Fall anders machen. So, jetzt muss ich aber mal eben warten, bis mein Babysitter da ist, weil der Kleine hat hier wirklich das ganze Studio abgerissen und es war einfach zu laut. So, also geht mal weiter. Wie ich schon gesagt habe, was ihr auf jeden Fall braucht, super, super wichtig, ist, egal ob ihr TFP-Shooting macht oder ein Kundenshooting, irgendwas in die Richtung, dass ihr Personen ablichtet. Diese Fotos dürft ihr niemals veröffentlichen, ohne dass ihr ein schriftliches Model Release habt, weil ich habe ja schon gesagt, ne, das ist halt wirklich das Allerwichtigste, weil ihr kommt in Teufelsküche. Also das wird richtig teuer. Ihr habt ja wahrscheinlich schon mal von Persönlichkeitsrechten gehört. Und da kommen wir jetzt direkt zur Sache mit den Tieren. In Deutschland ist es so, dass das Tier nach wie vor als Sache gilt. Wir kommen also jetzt einfach mal zu dem, was man machen darf. Also das heißt, wenn ich den Kunden fotografiere, egal in welchem, ob bezahlt oder nicht, fotografiere, dann darf ich mit den Fotos gar nichts machen. Also klar, ich archiviere die, ich habe die da, ich gebe eine DSGVO, das heißt, dass ich jederzeit auf Wunsch des Kunden diese Fotos auch entferne. Also was, Kundendaten sowieso. Und ansonsten darf ich mit diesen Bildern gar nichts machen. Ich darf die nicht in meinem Fotoalbum packen, um das dem nächsten Kunden zu zeigen. Ich darf es schon gar nicht natürlich in den sozialen Medien oder irgendwo auf meiner Webseite stellen, weil ich verletze sonst die Persönlichkeitsrechte. Das Tier gilt in Deutschland nach wie vor als Sache. Das heißt, ich kann hier keine Persönlichkeitsrechte verletzen. Das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Ich finde das nach wie vor sehr speziell. Das heißt, wenn ein Kunde theoretisch zu mir kommt, seinen Hund von mir fotografieren lässt, dann darf ich diese Bilder nicht nur ungefragt veröffentlichen, sondern auch, also nur den Hund ab, nicht mit Person logischerweise. Ich darf sie sogar verkaufen. So. Weil ich damit keine Persönlichkeitsrechte verletze. Finde ich ein bisschen strange. Es gibt auch nicht die klare Rechtsprechung, die einen Fall bisher widerlegt. Also es gibt ja irgendeinen Fall mit irgendeiner Kuh auf irgendeiner Wiese, mit irgendeiner Ohrmarke. Und da hat aber der Bauer wohl kein Recht bekommen. Aber nichtsdestotrotz finde ich das sehr skurril, dass ein Kunde zu mir kommt, weiß ich nicht, 200 Euro für ein Shooting bezahlt und ich dann auch noch ungefragt theoretisch die Bilder von dem Pferd, Hund, wie auch immer, verkaufen darf und das morgen auf der Zeitschrift ein Zeitschriftencover ist. So, natürlich kann ich jetzt hingehen und in meinen Vertrag das noch reinpacken, ne, und sagen, hiermit erlaube ich die ausdrücklich nicht nur die Veröffentlichung, sondern die kommerzielle Nutzung der Bilder, reinen Tierfotos aus dem Fotoshooting. Aber meistens weiß der Kunde, wenn er sowas überfliegt, ja auch nicht genau, was ist damit jetzt eigentlich gemeint. So. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Ich bin der Meinung, da ist Transparenz ganz wichtig. Ich habe auch schon sehr viele negative Erfahrungen in dem Bereich gemacht. Also ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich hatte jahrelang einen Kunden, für den ich TFP-Shootings gemacht habe, mehrere. Es war nie ein Problem, dass ich die Fotos von dem Hund benutzt habe, nie, es war nie ein Problem. Und die Fotos waren dann auch immer kostenlose TFP-Shootings und wie gesagt, rein rechtlich wäre es mir sowieso erlaubt gewesen, aber ich habe das halt immer sehr transparent gehalten und wollte, also ich meine jetzt mal ehrlich, dann macht ihr euch ja keine Freunde mit, ne? Wenn ihr das einfach macht und der Kunde, und ihr sagt dann, der Kunde sieht dann auf einmal auf dem Trixi-Kalender seinen Hund und sagt dann, hör mal, wie kann das denn sein? Und ihr sagt, ja, habe ich verkauft. Ist natürlich schön, wenn ihr dann sagen könnt, ja, stand doch in dem Vertrag in ganz klein unten drin, wird der Kunde nicht wissen, wird er trotzdem sauer sein. Besser ist, man weist halt nochmal ganz explizit drauf hin. Und sagt dann, hör mal, wäre das denn okay für dich, ne? Wenn kommerziell heißt in dem Fall wirklich, dein Hund kommt eventuell mal in ein Buch oder eine Zeitschrift. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute da sehr offen mit umgehen und sagen, ja klar, ist doch kein Problem, weil ihr möchtet euch ja nicht nur rechtlich absichern in dem Fall oder auf der rechtlichen sicheren Seite sein, sondern ihr wollt ja auch nicht den Kunden verärgern. Und das werdet ihr machen. Naja, auf jeden Fall, bei dem Fall war es dann halt so, dass ich hatte dann auf einmal eine Zeitschriftenanfrage. Ach so, anders. Also ich hatte, wie gesagt, mehrere kostenlose Shootings für mein Bildarchiv und dann hatte sie ein Kundenshooting bei mir. Das hat sie dann bezahlt und wir hatten dann auch noch über Veröffentlichung und hin und her im Shooting gesprochen und die war total unkompliziert. Und dann kam irgendwie ein paar Tage später eine Anfrage über diese Hunderasse, ob ich da Bilder hätte. Und dann habe ich mir gedacht, ja geil, super, ich habe doch ganz neue, total schöne Bilder gemacht, die noch gar nicht im Archiv sind. Also dann schickst du die mit. Und wie dem dann auch sei, das Problem ist, dass eins von diesen neuen Bildern aus diesem bezahlten Shooting von dem Hund ohne Person veröffentlicht wurde und ich habe ihr das dann geschickt, als das draußen war und habe gesagt, hey, guck mal, dein Hund, es war auch kein Cover, es waren irgendwie, also es ging um eine Doppelseite, wo 10 Bilder abgebildet waren, davon waren 5 aus unseren Shootings und es ging nur um ein oder zwei Bilder, die aus dem aktuellen bezahlten Shooting waren, der Rest war TFP. Und dann hat sie sich riesig gefreut, oh super, voll cool und danke, dass du mir das geschickt hast. War auch noch ein Schweizer Magazin, hätte sie also wahrscheinlich nie gesehen, wenn ich ihr das nicht geschickt hatte. Und ich war ja vollkommen rein gewissens, weil ich meine, es war ja abgesprochen, dass Bilder benutzt werden und es waren ja auch schon TFP-Shootings gelaufen. Oh ja, und dann, das war glaube ich ein Tag, bevor mein erster Sohn geboren wurde, kriegte ich dann auf einmal ein paar Stunden später eine ganz böse Nachricht. Das hätte ich ja gar nicht gedurft. Es wären ja auch Fotos aus einem bezahlten Shooting gewesen. Und dann habe ich dann natürlich gesagt, so Gott, ne? Habe ich gesagt, ja, aber wir haben das doch immer so gemacht und ich durfte die doch immer veröffentlichen. Ja, aber die anderen waren ja auch speziell dafür gemacht und die waren ja auch kostenlos. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber soweit habe ich jetzt nicht gedacht. Also, ne, und rein rechtlich darf ich es ja, aber ich wollte mit der ja auch keinen Ärger und habe ihr dann natürlich gesagt, es tut mir furchtbar leid, ich möchte nicht, dass du böse bist, lass uns eine Lösung dafür finden. Ich glaube, ich habe für diese Bildveröffentlichung da irgendwie 20 Euro bekommen. Ne? Also es war jetzt nicht irgendwie, dass ich da 500 Euro mich dran bereichert hätte. Und ja, und dann ging ein ganz wilder Austausch hin und her. Ich habe versucht, sie anzurufen. Sie ist nicht ans Telefon gegangen. Sie wurde dann immer böser. Sie hat mich beschimpft. Sie hat mich beleidigt. Sie war total sauer. Ich dürfte das nicht. Und sie wäre beim Rechtsanwalt gewesen. Also ne, das stimmt natürlich jetzt so nicht, weil der Rechtsanwalt hätte ihr auch gesagt, nein, ne, so nur, das war mir natürlich auch wieder eine Lehre, im Endeffekt nicht davon auszugehen, dass das für den Kunden allgemein in Ordnung ist, dass der Hund veröffentlicht wird. Das war dann im Endeffekt, wenn wir ganz hart auf, also war einfach nur Pech, es war echt Pech. Ich war rechtlich auf der sicheren Seite, aber ich habe ganz viel Ärger dadurch gehabt. So, und ich hätte einfach, für mich war das einfach ganz klar, dass sie gar kein Problem damit hat und das war mein Fehler. Ich hätte sie fragen müssen, so. Und ich habe mich dann entschuldigt, ich habe ihr angeboten, ein neues Shooting zu machen, ich habe ihr angeboten, einen Preis zu erstatten, das war alles nicht gewünscht, da kam überhaupt keine Regung zu, dann wurde ein wilder Anruf bei dem Verlag getätigt, das war mir natürlich unendlich peinlich, also ich habe ja gesagt, ich verspreche euch hier Nähkästchenplaudereien. Und das war, ich habe fast mein Kind bekommen. Ich war so durch den Wind von dieser Geschichte, mich hat das so fertig gemacht. Und es ist dann halt immer so die Mischung aus, ne, wieso ist das jetzt passiert, weil ich eigentlich ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin und wie konnte dir jetzt da so ein Fehler passieren und ja, zwischen Unverständnis, weil ich nicht verstehen konnte, also entweder bin ich doch damit einverstanden, dass mein Hund veröffentlicht wird oder nicht, ist doch jetzt egal, ob im Rahmen von einem Kunden oder von einem TFP-Shooting, ich habe den Unterschied überhaupt nicht verstanden. Und ja, naja, es war auf jeden Fall riesen Ärger, den ich mir hätte ersparen können. Ich gehe davon aus, hätte ich vorher gefragt, hätte sie gesagt, ja klar, kein Problem. Aber das habe ich halt nicht getan und deswegen sage ich, also manchmal kann man gar nicht so viel denken und das sind auch immer wieder Sachen, die ich von meinen Fotografinnen aus dem Bildarchiv höre. Die haben das unterschrieben, es war alles in Ordnung, aber dann war es auf dem falschen Buchcover oder es war in der falschen Zeitschrift oder es war der und der Artikel und dann im Nachhinein ein Riesentheater. Sie wollen das nicht mehr und ich kriege ja dann auch immer mit, wenn es heißt, bitte nimm die Bilder aus dem Bildarchiv wieder raus, weil die Kundin möchte das jetzt auf einmal nicht mehr. Und das sind ganz oft Geschichten im Rahmen eines TFP-Shootings, wo eigentlich diese Veröffentlichung, nicht nur Veröffentlichungsrechte gestattet sind am Hund, sondern eben auch die kommerziellen Verwendungszwecke freigegeben sind. Aber der Kunde hat es nicht verstanden, der Kunde weiß nicht, was das heißt. So, und um das Ganze nochmal abzukürzen, ihr rechtlich seid ihr auf der eigentlich sicheren Seite. Wie gesagt, irgendwann wird es vielleicht mal Rechtsprechung dazu geben, weil ein bisschen skurril finde ich diese Geschichte schon, dass das theoretisch möglich ist. Aber im Moment ist es noch so, dass die Rechtslage sagt, dass ihr aufgrund der nicht vorhandenen Persönlichkeitsrechte, weil es sich bei einem Tier um eine Sache handelt im deutschen Gesetz, theoretisch die Fotos kommerziell auch nicht nur veröffentlichen dürft, sondern sie auch kommerziell weiterverkaufen dürft, sofern keine Person abgebildet ist. So. Und deswegen gibt es in dem Sinne auch keinen Model-Release-Vertrag für Tiere. Ich finde es aber eigentlich immer eine ganz nette Sache. Ich habe den eine ganze Zeit lang gemacht. Im Moment komme ich nicht mehr dazu, weder TFP noch sonstige Shootings in mein Bildarchiv zu stellen. Deswegen gibt sich die Frage im Moment nicht. Ich habe aber immer einen Vertrag, also gar keinen Vertrag, sondern ich hatte im Shooting selbst eine Vereinbarung, wo drauf stand, also vielen Dank für das nette Fotoshooting, bitte schreibt mir doch, was ich machen darf. Und dann stand dann, also hiermit stimme ich der Veröffentlichung auf Webseite, Facebook, Instagram von den Fotos von meinem Hund zu, ne, und der kommerziellen Nutzung und habe dann darunter erläutert, damit würden die Fotos halt in mein Bildarchiv eingehen. Und es könnte sein, dass dein Hund mal auf einer Zeitschrift oder einem Cover, Buch oder sonst irgendwo erscheint. Bist du damit einverstanden? Dann sag mir bitte Bescheid. Kreuze das an. Ne? So war das formuliert. Also wirklich transparent und ganz knackig darüber gehalten. Und dann gab es immer noch so eine Art Model Release in solchen Fällen. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel ein Shooting hatte, wo ich gesagt habe, boah, die Fotos wären jetzt aber echt super für mein Bildarchiv, dann habe ich immer noch gefragt, meinst du, ich darf auch die Fotos mit dir drauf verwenden? Und wenn ja, dann bekommst du als Dankeschön von mir nochmal 5 oder 10 Bilder gratis oder so, dass ich die Fotos vermarkten darf. Und ihr solltet euch auf jeden Fall immer absichern bei den Persönlichkeitsrechten des Menschen, also bei Personenbildern, lasst euch dieses Model Release und es sollte ein wasserdichtes sein. Ich gebe euch dazu noch Tipps, wenn ich mit dem Fachmann dazu spreche, wo ihr solche Verträge auch bekommen könnt, dann wirklich auf die Nummer sicher gehen und euch so ein Model Release immer schriftlich geben lassen, weil sonst kommt ihr wirklich in Teufelsküche. So, dann haben wir natürlich noch die DSGVO, die solltet ihr auf jeden Fall immer haben, also die müsst ihr gesetzlich geben, müssen wir aber beim Arzt unterschreiben, da gibt es auch ganz einfache Vordrucke, da kommen wir beim nächsten Mal auch nochmal drauf, die ja im Prinzip grob gesagt nur heißt, dass die personenbezogenen Daten, dass ihr die jederzeit von all euren Datenträgern löscht und das auch mit Bildern und so weiter, dass ihr alles vom Kunden quasi, was ihr habt, bei euch gespeichert habt, löscht. So. Die DSGVO ist ja unfassbar hoch durch die Medien gegangen. Es war ja total furchtbar. Wir haben gedacht, unsere Welt bricht ein mit der DSGVO und tatsächlich hat sich überhaupt nichts geändert. Nur das Wissen, dass wir sie brauchen und dass wir sie uns eigentlich von jedem Kunden unterschreiben lassen müssen. Ich huste jetzt nur. So, ne? Also das ist ganz klar. Da sprechen wir auch nochmal drüber. Und das heißt, wir haben jetzt zusammengefasst, wir brauchen AGB auf unsere Webseite, wo wir tendenziell mal bitte alles reinpacken, um uns abzusichern. Und da müssen wir mit der DSGVO bei jedem Shooting arbeiten. Wir können, wenn wir möchten, Verträge machen oder bestimmte Regelungen, die wir unterschreiben lassen, um uns abzusichern. Also sprich einen Fotografenvertrag. Es gibt spezielle TFP-Verträge auch nochmal auf die DSGVO ausgelegt. Also ihr habt ja so ein bisschen den Sonderfall, wenn ihr zum Beispiel, ihr macht ein TFP-Shooting, für den Kunden ist das kostenlos und ihr dürft die Fotos veröffentlichen dafür, als Dankeschön. Was passiert denn jetzt, wenn der Kunde nach 2 Monaten sagt, nee, nach DSGVO möchte ich diese Rechte widerrufen? Also da gibt es halt eben auch nochmal gesonderte Sachen. Da spreche ich auch nochmal mit unserem Fachmann drüber. Ihr wisst aber nur zumindest, dass ihr die DSGVO braucht, dass ihr Verträge machen könnt, wie ihr, wenn ihr das möchtet, wenn ihr das braucht, für eure Arbeitsweisen, euch da abzusichern. Und dass ihr theoretisch rechtlich keine Veröffentlichungsrechte braucht vom Kunden, wenn ihr Hund, Katze, Pferd fotografieren und veröffentlichen möchtet, das ich euch aber wirklich ans Herz lege. Und dann habt ihr zumindest mal so groben Überblick. Was natürlich nochmal eine ganz andere Sache ist, wenn ihr im gewerblichen Bereich fotografiert, also zum Beispiel, für Fressnapf, Crema und Co. ein großes Shooting habt, dann müsst ihr euch natürlich mit diesen ganzen Sachen noch sehr viel feiner absichern. Dann braucht es auf jeden Fall Verträge, die ganz klar definieren den Auftragsumfang, was mit dem Budget abgegolten ist, welche Rechte ihr abtretet an den Fotos, weil da einfach natürlich ganz andere Sachen hinterhängen. Und da müsst ihr auf jeden Fall nochmal ganz anders denken. Das sind jetzt so gewerbliche Verträge, die ihr mit gewerblichen Kunden schließt. Das nehme ich jetzt hier mal aus, weil das natürlich nichts ist, wo man sagt, naja, passt schon. Da müsst ihr euch wirklich ganz, ganz dicke absichern. Überlegt mal, welche Werbekampagnen, wenn da irgendwas schief läuft, wenn was da auf euch zurückkommt. es geht ja nun mal schon um, weiß ich nicht, ihr fotografiert jetzt für ein Zeitschriftencover Frau mit Hund und ihr habt keinen Model-Release und die Frau geht dagegen an. So, was wisst ihr, was da auf euch zukommt, wie teuer das wird, wenn solche Sachen dann, weiß ich nicht, widerrufen werden müssen, Fristen können nicht eingehalten werden, was weiß ich möchte jetzt gar nicht ausmalen, was es da alles gibt, hat es wahrscheinlich alles schon mal gegeben oder ihr werdet da, weiß ich nicht, auf verletzte Persönlichkeitsrechte verklagt, ich möchte es nicht wissen, ne? Also deswegen einfach, wenn ihr mit Personen arbeitet, immer ein Model Release und wenn ihr mit solchen großen gewerblichen Kunden oder, das ist ja totaler Blödsinn, eigentlich Kunden, die eure Fotos im Prinzip gewerblich nutzen, da müsst ihr natürlich nochmal ganz anders aufgestellt sein, vertraglich. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. So, da sprechen wir auch nochmal drüber. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, was natürlich bei solchen, was immer wichtig ist, was bei so gewerblichen Sachen aber natürlich noch viel wichtiger ist, ist das leider total unterschätzte, aber super wichtige Property Release. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Der Kunde beauftragt mich für irgendeine Werbekampagne, fährt mit Reiter zu fotografieren auf dem Reitplatz und ich suche dann ein Model. Wir sichern uns da ab. Der Pferd gehört der Person. Und die Person gibt mir ein wasserfestes Model Release, ist alles in trockenen Tüchern, auch in Hinsicht auf die DSGVO. Wir haben einen super tollen Vertrag mit dem Kunden und also ist jetzt vollkommen egal wie, die Bilder gehen in riesen Werbekampagne raus, Social Media, hin und her, ne? Ich habe quasi als Fotograf natürlich auch meinem gewerblichen Kunden versprochen, dass diese Bilder frei von Rechten Dritter jeglicher Art sind. Und dann sieht der Stallbesitzer auf einmal seinen unverkennbaren, wunderschönen, wenn die Zaun eingezäunten Reitplatz in dem Riesenmagazin und sagt dann so, hä? Wieso haben die das einfach auf meinem Reitplatz gemacht? Da weiß ich ja gar nichts von. So. Und jetzt sind wir beim Property Release. Das ist eine Sache, ich weiß nicht, ich glaube, da haben vor ein paar Jahren noch keiner drüber gesprochen, außer eben in diesem Werbebereich. Aber tatsächlich gibt es halt ganz krasse Gliederungen, also Unterschiede für dieses Property Release, wenn ihr kommerziell tätig seid. Und das sind wir ja, wenn wir einen Hund gegen Bezahlung fotografieren, immer. Und das Zweite ist halt auch noch diese blöden Veröffentlichungsrechte, ne? Also wir denken uns da oft nichts bei und denken, naja, dann, ich sag jetzt mal, Benreiter Schloss, ne, ist ja hier im Umkreis bei uns ganz groß. Ich bin im Ganzen auch schon erlegen. Also ich will jetzt hier nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen. Mir ist das auch schon passiert. Und dann sag mal, boah, ich mach morgen mal von meiner Freundin Fotos am Benreiter Schloss von dem Hund. Und natürlich zeige ich die danach im Internet. So, und ich kann euch sagen, das ist nicht erlaubt. Das ist nämlich genau dieses Property Release, von dem wir sprechen, weil es ist jetzt egal, ob das Gebäude sind, die im Privatbesitz sind. Also ne, wenn ihr zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Magnolie, beim Vorgarten die Magnolie vom Nachbarn fotografiert oder ob ihr sagt, ich fotografiere jetzt am Benrather Schloss, ihr braucht ein Property Release und das lassen sich natürlich viele bezahlen. Also entweder die Stadt oder der Nachbar oder wie auch immer. Und natürlich macht jeder von uns das, dass er sagt, hör mal, darf ich mal deine Magnolie im Garten fotografieren und da darf ich da mal meinen Hund fotografieren oder den Hund von einer Kundin. Da sagt der Nachbar, ja klar, ne? Also ist mir klar, alles worüber wir sprechen, kein Kläger, da kein, ne? Wo kein Kläger, da kein Richter. Ich kann euch halt immer nur sagen aus Erfahrung, was ihr machen solltet und ich würde auch die Magnolie von meinem Nachbarn ohne Model Property Release fotografieren. Wenn ich aber einen Kunden habe, wie, weiß ich nicht, Kremer ist leider nicht mein Kunde, aber zum Beispiel wie Kremer oder Fressnapf oder sonst irgendwas und die würden zu mir sagen, fotografiere meinen Hund von einer Magnolie und mein Nachbar sagt, das ist in Ordnung, dann sage ich meinem Nachbarn, dann unterschreib mir das bitte. Weil was da auf uns zukommen kann, ist natürlich immens. So, Und auch das ist wieder ein Fall für unseren Anwaltspodcast. Ich bin nämlich auch nicht so ganz sicher, wann zum Beispiel, wie, wo, was so ein Property Release erforderlich ist. Weil ich mir das natürlich sehr schwer vorstelle, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen heimigen Wald gehe, ne? Also weiß nicht, ich gehe in den Wald und du setzt einen Hund zwischen die Farnblätter. Wer will denn da jetzt wissen, in welchem Wald ich das aufgenommen habe? Oder auf irgendeinem beliebigen Waldweg oder irgendeinem zugeschneiten Feld. Kein Mensch weiß, wo das war. So, was jetzt daran rechtlich natürlich wieder eine andere Sache darstellt. Aber was natürlich ganz klar ist, fotografiere ich jetzt irgendwo bei einem Reitstallbesitzer, gerade im Werbebereich, ne? Theoretisch müsstet ihr sogar, wenn ihr ein Pferd von jemandem fotografiert am Reitstall, müsst ihr auch da, in dem Fall, wo veröffentlicht werden die Bilder von euch oder von dem Kunden, müsste wahrscheinlich ein Property Release vorliegen. Da ist jetzt halt, wie gesagt, die Frage, ich habe das auch noch nie gemacht. Das geht ja auch bei Hochzeiten, Hochzeitsbrautpaare. Also ich sag mal, Brautpaar XY heiratet am Benrather Schloss. Ist jetzt die Frage, ich fotografiere die da jetzt am Benrather Schloss danach. Die haben da ja auch viel Geld für bezahlt, da heiraten zu dürfen. Dürfen die oder darf ich dann die Bilder überhaupt in meinem Portfolio zeigen, weil es ja eine kommerzielle Nutzung ist? Dürfte ich die überhaupt fotografieren, ohne dass ein besonderes Honorar fällig wird? Also da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dabei, das auch noch so ein bisschen zu durchleuchten, weil das einfach so ein Thema ist, ne? Wo wir alle wahrscheinlich so in der Grauzone arbeiten und man sich da auch viel so ein bisschen durchmogelt. Ich möchte euch einfach nur hier an der Stelle den Tipp geben, dass ihr euch bitte insbesondere, weil der Bumerang wird ein ganz harter, also sagen wir es mal so, das Benrather Schloss sieht die Fotos in meinem Profil, dann kann, wenn keine Genehmigung vorliegt, können die rückwirkend diese Gebühren, ne, können die einfordern. So, das ist ja alles pipapo. Das ist jetzt nicht das Riesending. Aber stell dir mal vor, ihr habt jetzt da, weiß ich nicht, für einen Riesenkunden, weiß ich nicht, für, ich sag jetzt ein paar Namen, ne, das ist vollkommen wertungsfrei, ihr habt jetzt die Sabo-Hundebetten für eine Riesenwerbekampagne im Benrather Schloss fotografiert. Und die müssen jetzt alles wieder löschen, weil vielleicht das Benrather Schloss sagt, nee, also die Genehmigung erteilen wir gar nicht. Und die müssen ihre ganzen Flyer in die Tonne werfen und die müssen ihre ganzen Bilder wegwerfen und so weiter und so fort. Da kann ja eine Schadenersatzklage auf euch zukommen, die schnell ganz teuer wird. So, und deswegen sage ich, also in solchen Sachen sichert euch ab, lasst euch das schriftlich geben. In der Regel ist es überhaupt kein Problem. Ich mache das auch ganz regelmäßig, dem Stallbesitzer zu sagen, hör mal, wir wollen hier Fotos für den und den Kunden machen. Ist das für dich in Ordnung? Kannst du mir da mal eben eine Unterschrift drunter geben? Nicht, dass du dir das in 4 Wochen anders überlegst und ich dann auf diesen ganzen Bildern hier sitzen bleibe oder so. Das kann man ja ganz nett formulieren. Viele Fotografen wissen gar nicht, dass es ein Property Release gibt und das ist quasi damit gemeint. So, jetzt habe ich tatsächlich schon 42 Minuten gequatscht und das nur über den ersten Teil. Das waren jetzt mal so grob die wichtigsten Dinge. Falls euch das Thema interessiert, dann würde ich euch auf jeden Fall auf bitten, ein paar Wochen euch noch zu gedulden, bis der nächste Teil online geht. Zum Thema Fotografen und Verträge, weil da wird was ganz Tolles, Interessantes kommen und da wird mir dieser Fachmann auch ganz, ganz viel meiner Fragen beantworten, auf die ich selber noch keine Antwort habe und wir werden euch dann natürlich auch ein paar Lösungen präsentieren, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich stehe hier ganz am Anfang und ich will das alles und wie kriege ich das denn und wie kann ich mir das besorgen und da gibt es auf jeden Fall ein paar Tipps und Tricks für euch, so. Und jetzt sind wir beim nächsten Punkt angekommen, wo ich mir jetzt überlegt hätte, ob man es nicht vielleicht besser hätte einen getrennten Punkt packen sollen, wenn es schon 42 Minuten zu dem Thema gibt. Aber das ist nicht ein ganz so aufwendiges Thema. Wir sprechen über offene Rechnungen. Ja, kann man das so sagen? Ich habe eine offene Rechnung mit euch. Was machen wir, wenn wir eine Zeit lang fotografieren? Und sich der erste Fall einstellt, dass ein Kunde nicht bezahlt. Bilder nicht bezahlt, Shooting nicht bezahlt, ganz egal. Und ihr ja nicht wisst, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also ich habe ja gesagt, bei mir ist das wirklich im Laufe der Zeit super, super selten passiert. Ihr könnt das Ganze natürlich auch umgehen, indem ihr sagt, ich lasse mich im Vorfeld bezahlen. Könnte ich euch jetzt raten, ist jetzt wieder die Frage, ne, wie würdet ihr es gerne machen? Würdet ihr gerne einem Fotografen 400 Euro in die Hand drücken, wenn er noch keinen Handschlag getan hat? Ist auch wieder so eine Sache, wo viele sagen, naja, das mache ich auf gar keinen Fall oder das will ich nicht oder das möchte ich nicht, wie auch immer. Was man natürlich legitim machen kann, ist, dass man sagt, man lässt sich einen Teil des Shootings schon mal vorab bezahlen, damit der Termin einfach gesichert ist. Kann man machen. Und dann könnte man sich oder man lässt sich den Shootingbetrag direkt, nachdem das Shooting erfolgt ist, bezahlen, bevor man die Bilder rausgibt. Das finde ich immer eine ganz gute Sache. In der Theorie mache ich das auch, dass ich sage, also bevor ihr die Bilder nachbestellt oder Bilder bekommt, ne, müsst ihr erstmal das Shooting bezahlen und bevor ich mich an eure Nachbestellung setze, bitte ich um Vorabüberweisung oder ja, also theoretisch ist das so eine ganz nette Sache. Mache ich natürlich, kann ich auch nicht so immer durchsetzen. Und deswegen, ja, schön wäre es gewesen, aber so sollte man es natürlich im besten Falle machen. Dann müsst ihr eigentlich, mein Stuhl quietscht immer, ich habe wieder den falschen Stuhl, zwei Bürostühle, der eine quietscht und das ist nicht mein Podcast im Stuhl. Und wie gesagt, das seid ihr natürlich immer auf der Nummer, auf der sicheren Seite, wenn ihr euch das im Vorfeld schon alles bezahlen lässt, weil dann kann euch nicht mehr viel passieren. So, jetzt ist halt die Frage, wenn ihr das nicht macht, so wie ich auch, was mache ich denn jetzt, wenn der Kunde mir, weiß ich nicht, auf einmal mein Shooting nicht bezahlt? Oder was mache ich, wenn der, weiß ich, 20 Bilder nachbestellt hat, ich habe die dem jetzt im treuen Glauben schon geschickt und jetzt bezahlt er meine Rechnung nicht. Das ist echt blöd. Und das passiert wahrscheinlich jedem irgendwann mal, wenn das nicht sich vorher alles bezahlen lässt. So. Also ich erzähle euch mal kurz, was mir so passiert ist. Ich bin, wie gesagt, ich bin mit meinem Vertrauen in die Menschheit immer sehr gut gefahren, aber natürlich habe ich auch schon mal Pech gehabt. Ne? Und ich habe eine relativ hohe Opusliste gehabt im Jahr 22, wo ich hier vollkommen gaga war mit Kindern und hin und her und ich viel zu spät meine Sachen auch an den Steuerberater gegeben habe und relativ spät dann gesehen habe, Mist, ich habe meine Zahlungen, das habe ich sonst immer super pünktlich gemacht, spätestens alle zwei Wochen habe ich meine Zahlungen alle eingetragen und wusste sofort, was offen ist, sodass ich, ja, ich gebe sehr viel Zeit, ne, also dass ich aber mal so nach zwei, drei Monaten sagen konnte, hör mal, deine Rechnung ist noch offen. Und ich habe das da eine Zeit lang auch versäumt und da in der Zeit ist wirklich sehr, sehr viel angefallen, was ich dann nachträglich eintreiben musste sozusagen. Ne? Also wo ich dann einmal sagen musste, hallo, deine Rechnung ist noch offen. Und deswegen sage ich natürlich, je regelmäßiger und kontinuierlicher ihr das nachhaltet und nicht erst am Jahresende sagt, okay, wer hat denn dieses Jahr alles bezahlt und wer nicht, ist natürlich umso besser, logischerweise. Wenn ihr das sehr verspätet macht, dann ist es einfach schwieriger nachzuhalten und so nach einem Jahr zu sagen, hör mal, deine Rechnung ist noch offen. Und dann sagt der Kunde natürlich dann auch erstmal, ja, da muss ich erstmal gucken, das habe ich doch bezahlt und das ist dann einfach super schwierig. So. Also das heißt, erster Schritt ist natürlich schon mal diese Zahlungseingänge möglichst pünktlich zu überwachen und zu gucken, was fehlt euch, was ist offen und dass ihr dann eine vernünftige Liste macht, wo ihr sagt, okay, wann ist der Rechnungsdatum und wann kann ich oder muss ich da quasi eine Mahnung schicken. Und in Deutschland ist es so, also es ist ein bisschen widersprüchlich. Also normalerweise, wenn ihr eine Rechnung stellt, dann wäre der, schreibt ihr da rein, ne, bitte binnen zwei Wochen bezahlen oder zahlbar in 14 Tagen, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie ihr das deklariert. Und theoretisch, man spricht ja von Verzug in dem Moment, wo der Schuldner über diese Zahlung hinaus ist. Es gibt Fälle, wo man auch ohne Mahnung in Verzug kommt, aber gesetzlich sollte man mindestens eine Mahnung schreiben, um den Schuldner in Verzug zu setzen, wo man ihn dann vielleicht, weiß ich nicht, wenn die Zahlungsfrist eine Woche überschritten ist, ich bin da wie gesagt kein gutes Beispiel, ich warte immer sehr lang, aber wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr seid da ganz neu, wie sollt ihr das machen, dann könntet ihr zum Beispiel sagen, ihr macht euch eine Liste, wenn euer Buchhaltungsprogramm das nicht sowieso schon vorgibt und sagt, okay, ihr habt am 1.1. Rechnung geschrieben, die ist zahlbar zum 14.1. und dann würdet ihr, weiß ich nicht, nach drei, vier Wochen sehen, okay, der hat nicht bezahlt, dann würde man dann eine Rechnung schreiben und sagen, ne, wahrscheinlich ist es ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass meine Rechnung vom 1.1. bezahlt werden müsste. Bitte, wir bitten um Begleichung. innerhalb von 14 Tagen. So. Und theoretisch ist der Schuldner dann spätestens an dem gesetzten Fristdatum auf jeden Fall in Verzug. Und dann heißt, Verzug heißt, dass alles, was jetzt aufgrund der fehlenden eingegangenen Zahlung bei euch an Kosten entsteht, theoretisch Verzugszinsen, ne? Also die Zinsen auf diese Forderung. Oder Kosten, die mit der Eintreibung dieser ganzen Sache entstehen, verbunden sind, dass die jetzt dann zu Lasten des Schuldners gehen. So. Es ist aber so, dass nach diesen unseren kaufmännischen Geflogenheiten hier in Deutschland sagt man halt, dass man bis zu 3 Mahnungen rausschickt. So. Das müsst ihr jetzt wissen, wie ihr das macht. Also mein Fall ist meistens der, dass ich eine nette Erinnerung schicke. Das mache ich auch gar nicht immer per Post, sondern dass ich mal per Facebook oder per WhatsApp nachhöre. Du, Herr May, kann es sein, dass sie echt noch offen ist. Und dass ich mich dann einfach alle 2-3 Wochen mal in Erinnerung rufe. Und wenn ich dann merke, okay, oh, da kommt jetzt gar nichts oder der Kunde stellt sich stumm oder so, dann muss natürlich auf dem ganz normalen, schreibe ich auf dem ganz normalen Postwege schriftlich eine Mahnung, damit ich da auch rechtlich abgesichert bin und sage, also bitte, ne, wir haben schon mal nachgefragt, bitte überweise bis zum. Mein Mann würde jetzt sagen, dann, wenn er so Stummschalter hat, die dann sich so nach, weiß nicht, 3-4 Monaten immer wieder anrufen und immer wieder vertrösten oder so, mein Mann macht das dann. Es ist so lustig, deswegen erzähle ich es euch, es ist halt absolut keine kaufmännische Geflogenheit. Mein Mann ruft dann da an in seiner bösen Stimme und sagt, pass mal auf, jetzt ist Schluss. Ich habe Montag die Kohle auf dem Konto oder es knallt. So, ne, also der spricht da Tacheles und sagt dann halt so, jetzt sieh zu, ne, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt überweis. Und da hat er fast immer Erfolg mit, aber das ist nicht meine Devise. Ich frage halt immer erstmal 10-mal freundlich nach, was ist denn, was klemmt denn, wieso macht es denn nicht und bitte, 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 bezahl doch jetzt mal. Aber natürlich bin ich dann auch irgendwann mal an dem Punkt, ne, wo ich denke, so, jetzt hakt's. So. Und dann müsst ihr euch halt überlegen, okay, wenn da gar kein Eintreiben möglich ist, ihr habt erinnert und gemahnt und am schlimmsten finde ich halt immer, wenn man überhaupt keine Reaktion bekommt, wenn der Kunde so untertaucht, diese Vogel-Strauß-Technik macht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei den Leuten, wo es auch so ein bisschen finanziell vielleicht ein bisschen eng gerade ist, dass diese Hemmschwelle zu sagen, Nicole, ich hab's gerade nicht, es passt gerade nicht, kann ich das vielleicht in Raten zahlen oder, ne? Kann ich das in 10-Euro-Raten abstatten? Dann, wo ich niemals, ich würde sagen, ja bitte, ich feier dich, kann jedem passieren. Das passiert in der Regel nicht. Meistens ist es eher so, wenn die Kohle gerade knapp ist oder so, dass es eine Riesenhemmschwelle ist, das zuzugeben und zu sagen, ich habe das Geld gerade nicht und ich kann das in gewisser Weise auch verstehen. Aber mit dieser Vogel-Strauß-Technik macht man mich persönlich dann halt einfach immer nur ein bisschen wütend, weil ich mir denke, halt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe eine Leistung erbracht, du warst zufrieden damit, du hast Bilder bestellt, du warst zufrieden damit und jetzt bezahlst du das Geld nicht. Und nur weil du dich bei mir nicht meldest, heißt das ja nicht, dass diese Geschichte jetzt aus der Welt ist. Und damit sind wir jetzt dann bei dem Thema, was mache ich wirklich, wenn meine Rechnung einfach nicht beglichen wird, wenn einfach kein Geld kommt. Und ich habe erinnert und gemacht und gemahnt und ich weiß nicht, wie geduldig ihr da seid. Vielleicht seid ihr da auch ein bisschen straighter als ich und sagt, weiß ich nicht, nach 4 Wochen ist die Kohle da oder nach meiner Mahnung und wenn die nicht da ist, dann geht das sofort zum Anwalt, keine Ahnung. Ich bin da ein bisschen weicheilig veranlagt, ne? Und ja, jetzt kommt mir natürlich ein bisschen der Vorteil zugute, dass ich halt mal beim Rechtsanwalt gelernt habe. Das heißt, ich habe früher tatsächlich in den ersten Jahren, als mir das mal passiert ist, alle meine Formulare dann selber ausgefüllt. Was euch aber halt klar sein muss, also vorher, alles, was ihr jetzt macht, um Geld zu bekommen, das kann erfolgreich sein. Es kann aber auch sein, dass ihr müsst jetzt Kosten vorstrecken in der Regel und es kann sein, dass ihr auf diesen Kosten sitzen bleibt. Den Fall habe ich leider auch immer schon mal wieder gehabt, weil es ja oft so ist, dass der Kunde nicht bezahlt, weil einfach gar kein Geld da ist, gar keine liquiden Mittel vorliegen. Und es ist leider so, dass man in Deutschland hat man ja die private Insolvenz, dass es auch Leute gibt, die diese Insolvenz angemeldet haben und trotzdem sich einen neuen Rasenmäher kaufen auf Rechnung und oder ein Shooting buchen oder einen Hochzeitsfotografen und wissen vielleicht im Vorfeld schon, dass sie den eigentlich nicht bezahlen können. Sie wissen sich natürlich da aber auch so ein bisschen über den Schutz Bescheid, dass ihr im Prinzip da keine Handhabe habt, ne? Dass ihr da dieses Geld einfach nicht kommt. Also das heißt, ich will das jetzt gar nicht so weit ausholen. Ihr werdet immer mal wieder den Fall haben, wo ihr abwägen müsst. Zum Beispiel, der Kunde schuldet euch 50 Euro und ihr müsst dann ans Inkassobüro gehen oder was auch immer. Dann ist ja die Frage, wie ist jetzt der nächste Schritt? Wollt ihr den bezahlen? Weil ihr müsst ja immer in Vorleistung gehen für diese Kosten, die da entstehen. Und ich sag mal so als kleines Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel 300 Euro habt, die euch jemand schuldet und ihr geht jetzt diese ganzen Schritte, also Inkassobüro, dann bezahlt nicht, dann wird irgendwann, habt ihr dann ja die Möglichkeit, macht ihr so einen Mahnbescheid, einen Vollstreckungsbescheid, dann habt ihr schriftlich, dass ihr das Geld bekommt, dann müsst ihr irgendwann den Gerichtsvollzieher losschicken. Und irgendwann kommt dann so ein Wisch, da steht, tut uns leid, der Schuldner ist insolvent, der hat eidesstattliche Versicherung abgegeben, da ist kein Geld und die Schuldnerliste ist schon sehr lang, ihr könnt euch da eintragen, aber ihr wisst, ihr wisst dann einfach, okay, da wird nie was kommen, weil da schon irgendwie 100 Schuldner vor euch in der Liste stehen. Dann habt ihr eventuell aus diesen 300 Euro, für die ihr das Shooting gemacht und Bilder bearbeitet habt, das sind dann irgendwann, weiß ich nicht, 500, 600 Euro. Und die habt ihr natürlich dann diese 300 Euro noch oben auf dem Internet aus eigener Tasche bezahlt. So. Und deswegen sage ich, bei kleinen Beträgen muss man, auch wenn man wirklich mich ärgert, das so dermaßen, aber manchmal muss man sich echt überlegen, lohnt sich das jetzt, mache ich das jetzt? Muss man einfach abwägen. Es gibt Inkassobüros, da müsst ihr euch selber mal schlau machen. Also das wäre jetzt auch mein erster Schritt. Ich würde ein Inkassobüro beauftragen. Das kann man total komplikationslos im Internet, könnt ihr einfach googeln. Und es gibt auch Inkassobüros, also generell, wo ihr diesen ganzen Zahlungsgedöns abtretet. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal bei Ärzten ist das ja oft so. Das heißt, die machen alles für euch. Die schreiben Rechnungen, die machen Mahnungen. Oder in dem Fall, ihr sagt ihr einfach, ich trete meine Forderung ab an das Inkassobüro. Das heißt, ihr bekommt Geld, natürlich etwas weniger. Weiß nicht, ich muss jetzt lügen, wie viel das ist. Wenn keine 50%, sondern wahrscheinlich nur 80%, dann seid ihr direkt aus dem Schneider. Aber ihr tretet die Forderung ab. Und das Inkassobüro holt sich dann quasi das Geld. Und hat den ganzen Kladderadatsch, der da hinten dran hängt. Es gibt natürlich auch viele Sachen, die im Vorfeld machen können. Die können dann in diese Schuldnerkartei gucken und sehen, okay, oder Schufa reingucken, ist da überhaupt Geld oder und so weiter und so fort. Was ihr aber machen könnt online, und das ist echt super, ist einfach Inkasso beauftragen, Mahnbescheid beauftragen. Meistens ist das so, ihr registriert euch da einmal, da müsst ihr einmal angeben, ich habe eine Rechnung gestellt über, im Dienstleistung, bla bla bla, dann gebt ihr die Daten vom Schuldner ein und der Rest, dann beauftragt ihr, das kostet dann je nach Wert wahrscheinlich irgendwas zwischen 20 und 50 Euro, ich habe es jetzt nicht mehr so genau im Kopf, und dann schreiben die nochmal ein richtiges Schreiben. Und das ist natürlich was anderes, ob der Kunde jetzt von euch Post bekommt, wo da drin steht, Tralafitti, bitte überweise doch jetzt endlich mal deine 180 Euro, oder ob das von einem Inkassobüro kommt. Weil wir alle wissen, und Inkassobüro, wenn die sich einmal festgebissen haben, selbst wenn es keinen rechtlichen Hintergrund gibt, das ist mir auch schon passiert. Ich habe auch schon mal vom Inkassobüro Post bekommen und ich habe mich natürlich total erschrocken. Und es gab keine Handhabe dafür. Also das war total blöd. Das waren Tierarztkosten für mein eigenes Pferd, die ich gar nicht in Auftrag gegeben habe, sondern also ich hatte einen klaren Auftrag erteilt, nämlich bitte über den Stallbesitzer, das Pferd sollte Impfung A bekommen. Der Stallbesitzer hat mich an dem Tag nicht erreicht und hat dem Tierarzt einfach gesagt, hau dem Pferd mal alle Impfungen von A bis Z rein, ich erreiche die gerade nicht. Ich sollte dann diese A bis Z-Impfung bezahlen und da gab es ein bisschen Stress drüber, wir haben das diskutiert. Ich habe dann auch mit der geschrieben und habe gesagt, hören Sie mal zu, eigentlich hatten Sie ja gar keinen Auftrag. und so weiter und so fort. Oder die haben mich auch nicht angerufen, ich weiß das nicht mehr. Und noch während ich, also quasi als die Rechnung kam, habe ich der direkt geschrieben und habe gesagt, ich bin damit nicht einverstanden. Und zwei Tage später hatte ich gefühlt schon diesen Inkassobrief. Und ich war weder richtig in Verzug gesetzt, noch waren diese zwei Wochen Abrechnungsstellung um. Das war eine ziemliche Sauerei und da war ich zum Beispiel nicht gezwungen, diese Inkassogebühren zu bezahlen. Also das habe ich mich auch geweigert, da wäre ich dann auch mit zum Anwalt gegangen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich bezahle jetzt die Forderung, ne, um weiteren Ärger zu vermeiden. War natürlich eine Sauerei, aber ich habe gesagt, diese Inkassogebühren, die sind ja nicht unerheblich, die bezahle ich auf gar keinen Fall. Und deswegen müsst ihr natürlich schon sicherstellen, dass bevor ihr ein Inkassounternehmen beauftragt, der Schuldner auch wirklich in Verzug gesetzt ist. Ne? Also könnt ihr nicht drei Tage nach der Rechnung hingehen und sagen, so. Ja, und meistens ist das dann so, dass die euch dann auch anmelden und sagen, so, wir haben den Schuldner angeschrieben, so, die Frist ist jetzt abgelaufen, hat der Schuldner bei Ihnen bezahlt und dann möchten sie weitere Schritte einleiten und die nehmen euch dann noch so ein bisschen an die Hand. Also ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, bei welchem ich das gemacht habe, aber da gibt es auf jeden Fall mehrere. Da kann man einfach mal nach googeln, Inkassobüro, online, das könnt ihr alles ganz problemlos machen. Und die füllen dann auch, früher habe ich das wie gesagt selber gemacht, aber die füllen dann alles aus und es wäre dann quasi so, nach dem Inkassoschreiben würde dann irgendwann ein Mahnbescheid erfolgen und beim Mahnbescheid ist das so, der wird euch zugestellt, natürlich förmlich mit Zustellurkunde, habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen und damit habt ihr dann auch den Nachweis, dass dem Schuldner das zugegangen ist und dann hat er, ich will jetzt nicht lügen, es sind 2 oder 4 Wochen, hat er Zeit, auf diesen Mahnbescheid zu reagieren. Also er kann ihn bezahlen oder er kann Widerspruch einlegen. Und das Schöne ist, wenn das nicht passiert, dann ergeht automatisch danach ein Vollstreckungsbescheid. Und dieser Vollstreckungsbescheid, ich glaube, der hat da auch nochmal eine Widerspruchsfrist, kann nochmal wieder gesprochen werden. Und wenn er das auch nicht macht, dann habt ihr quasi einen Titel in der Hand, wie man so schön sagt. Dann habt ihr schwarz auf weiß, der Schuldner hat dieser Forderung nicht widersprochen, dass ihr alles eintreiben könnt. Und in dem Moment seid ihr natürlich auf der sicheren Seite und können dann weitere Sachen erfolgen. In der Regel wird dann der Gerichtsvollzieher losgeschickt und der steht dann beim Schuldner vor der Tür und sagt so, ich habe hier einen Titel in der Hand, Sie schulden Frau so und so oder Herrn so und so die und die Summe. Bitte überlegen Sie jetzt mal, wie machen wir das so. Und dann ist mir auch schon passiert, kommt dann manchmal, ja, ich habe kein Geld. Ich habe hier nichts, was du vollstrecken kannst. Du kannst hier nichts mitnehmen, du kannst keinen Fernseher mehr finden oder sonst irgendwas. Und dann wird manchmal der Schuldner aufgefordert, so eine Abgabe zur eidesstattlichen Versicherung zu machen. Da muss er dann an Eidesstatt versichern, dass diese wahrheitsgemäßen Angaben, die er macht, muss er alles offenlegen. Man sagt ja immer so, da musst du Bank ziehen. Das ist das quasi. Ne? Also der muss dann beim Gerichtsvollzieher sagen, ich habe bei der Commerzbank ein Sparkonto über 95 Euro. Ich habe, weiß ich nicht, eine Wohnung vermietet. Also er muss alles, was er an Gewinn, Einkünften und Ersparnissen hat, das muss alles offengelegt werden. Wenn er zu diesem Termin nicht erscheint, kann sogar direkt ein Haftbefehl erfolgen. Also die werden da wirklich, da ist man zu gezwungen. Also da kann man nicht sagen, nö, habe ich keinen Bock, mache ich nicht. Das ist dann einfach schon ein bisschen ernsthafter dahinter. Und mir ist es an dieser Stelle leider auch schon passiert, dass es dann hieß, ja, schön, jetzt hast du einen Titel in der Hand, du darfst jetzt 500 Euro vollstrecken, aber leider ist dein Schuldner privatinsolvent. So, und das ist natürlich super ärgerlich, weil ihr bleibt dann eben auf allen Kosten. Für all diese Maßnahmen habt ihr ja Geld bezahlt, ne? Also der Mahnbescheid kostet Geld, der Vollstreckungsbescheid kostet Geld, davor das Inkasso kostet Geld. Habt ihr alles schön bezahlt und ihr bekommt am Ende gar nichts, ne? Das ist natürlich immer bitter, aber muss man sich deswegen immer ein bisschen überlegen. Aber dann wisst ihr zumindest mal so grob, wie ist denn überhaupt in Deutschland die Rechtslage? Wie komme ich denn an mein Geld, wenn der Kunde nicht bezahlt? Ansonsten macht das einfach wie mein Mann. Kurz und bündig. Also ich habe aktuell auch tatsächlich den Fall, dass mir ja, 2 Leute Geld schulden. Am Anfang wurde noch reagiert. Irgendwann kam die Vogel-Strauß-Technik. Dann habe ich nochmal angerufen, keine Art abgenommen. dann habe ich nochmal eine, weil ich das immer, wie gesagt, ich hoffe da immer gut appellieren zu können, ganz nett gesagt, pass mal auf, was soll ich jetzt machen, ne? Ich brauche das Geld natürlich auch, ich lebe davon, wir reden hier auch nicht von Unsummen, ne? Und bitte, bitte überweis das doch. Sonst ist doch klar, dass wenn ihr nicht reagiert, muss ich ja was machen und ich muss dann leider in den Inkassobüro machen, gehen den Weg zum Inkassobüro. Und es muss euch einfach klar sein, dass das halt mit Kosten verbunden ist. Und mein Vater liegt in der Sonne und winkt mir gerade zu. Und ja, dass das für euch mit weiteren Kosten verbunden ist, das muss euch klar sein. Und ja, jetzt bin ich da halt auch wieder ohne Antwort geblieben die letzten Wochen und muss da jetzt leider was machen. Und auch ganz typisch ist der Fall, immer wieder ausreden, vertrösten, sorry, habe ich doch gemacht, ist dann zurückgekommen, keine Ahnung, wieder mal, ne, die so ein bisschen Zeit sich ermogeln, so. Und wie gesagt, also ich habe für alles Verständnis, ich habe sogar Verständnis dafür, wenn mich, weiß nicht, für 1000 Euro jemand buchen würde und dann sagen würde, hör mal, Nicole, es tut mir furchtbar leid, jetzt ist der Schuh gerade doch ein bisschen eng, ne, kann ich dir das irgendwie abstottern, weil ich sage immer, das kann jedem passieren, das ist halb so wild, aber bitte, bitte redet mit mir, weil wenn ihr nicht redet, dann bleibt mir nichts anderes übrig und ich gehe natürlich auch nicht hin und sage, oh ja, naja, 500 Euro, puh, dann brauche ich ja nicht, ne, dann lassen wir das mal. Das heißt, wenn da nicht reagiert wird und kein irgendwie auf mich zukommt, der Kunde, dass da irgendwie eng ist oder so, dann muss ich das halt auch eintreiben. Und ihr müsst dann immer nur abwägen, ob sich das Ganze lohnt. So, jetzt sind wir wieder bei einer Stunde und etwas. Ich hoffe, dieser vollkommen planlose Slot hier hat euch irgendwie gefallen, dieser verrückte Podcast. Und ich lasse den auch tatsächlich einfach mal so stehen mit allem Geschmatze und Kindergejammere. Und also wie gesagt, falls ihr sonst irgendwie Fragen habt, falls ihr irgendwie so einen Sonderfall habt mit Geld einschreiben oder wie auch immer, oder ihr noch irgendwie Hilfe braucht oder sagt, kannst du mir mal dein Inkassobüro dann verraten oder ich habe da jetzt was gemacht, wie ist da Stand der Dinge? Es gibt mit Sicherheit auch noch ganz viele andere Dinge. Ich weiß gar nicht, da wäre mein Fall für unser Anwaltsgespräch, das werde ich mir jetzt direkt mal im Sinn diskutieren, was ist, wenn, kann man da, ich kenne das vom Anwalt halt früher noch, da haben wir dann immer so Anfragen an Schuldnerregister und so weiter gestellt. Ich weiß gar nicht, ob das eine Privatperson auch kann. Werde ich mich dann auf jeden Fall bis zu dieser Folge auch nochmal oder in dieser Folge dann auch nochmal für euch schlau machen. Da gibt es mit Sicherheit Sachen, dass man vorher schon sehen kann, okay, habe ich da jetzt ein Problem? Gerade wenn ihr jetzt größere Aufträge habt, ne, ist mir auch schon passiert. Zum Beispiel auch bei Käufen übers Bildarchiv, da hat ein neuer Kunde ganz viele Bilder bestellt und leider nie bezahlt. Und da war das dann auch so ein neu gegründetes Ding für irgendeine Messe und schwupps, ne, Privatinsolvenz. Natürlich immer super blöd. Und ich habe auch für alles Verständnis, aber wie gesagt, dieses ich mache dann mal und bin dann weg, das ist immer eine schwierige Mentalität. Aber falls ihr da irgendwie mal Fragen habt und ihr habt einen Sonderfall oder so und sagt, Nicole, wie würdest du das machen, könnt ihr euch natürlich immer gerne bei mir melden. So, und ansonsten hoffe ich, ihr bleibt mir trotz dieses chaotischen Podcasts treu. Wie gesagt, ich verspreche euch, es kommen ganz viele tolle Folgen mit ganz, ganz viel Input in den nächsten Tagen und Wochen online und ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, eure Nicole.